Weltspiegel, Thema.
Two whales right next to each other, starboard side, right hand side. Two humpback whales.
So hört es sich an, wenn plötzlich ein Buckelwal neben einem auftaucht. Und das ist nicht etwa irgendwo weit draußen im Polarmeer, vor Australien oder Südafrika, sondern vor New York, in Sichtweite der Wolkenkratzer quasi. Denn dort haben es sich einige Wale gemütlich gemacht. Warum das nicht ganz unproblematisch ist, warum Wale so wichtig sind für die Meere und warum immer weniger Japaner Appetit auf Walfleisch haben, das klären wir in diesem Weltspiegel-Podcast. Wale zwischen Hoffnung und Harpune. Ich bin Björn Dage. Christiane Meyer ist unsere ARD-Fernsehkorrespondentin in New York und sie war vor der Stadt auf Waltour. Christiane, was ist das für so ein Gefühl, einem Wal so nahe zu kommen?
Ja, erstmal ist es natürlich ganz unglaublich, dass man hier in New York losfahren kann und auf die Suche gehen kann nach Walen. Das ist ja etwas, was es hier so noch nicht gegeben hat. Und dann fährt man raus aufs Meer, hinter sich hat man die Skyline von New York und denkt, das kann nicht sein. Und dann bewegt sich doch was. Und plötzlich sieht man tatsächlich nicht nur den Rücken eines Wals, nein, noch mehr. Wir haben sogar Delfine gesehen und zwar eine ganze Schule von Delfinen, 100 ungefähr. Das ist wirklich etwas, was so gar nicht vorgesehen ist im New York-Bild, was man selber hat, geschweige denn Touristen haben. Es ist wirklich ein ganz toller Eindruck.
Mit wem waren Sie da unterwegs für Ihren Film?
Es gibt eine Gruppe von Umweltschützern, Gotham Whales heißen die, und die veranstalten Waltouren, Whale-Watching-Tours, die in Queens in New York beginnen. Und mit denen waren wir auf dem Boot, so wie viele andere auch mit uns, Touristen, die da buchen können. Es kostet ungefähr $50 und man fährt dann raus für 4 Stunden und ist auf dem Meer vor New York mit einer Wissenschaftlerin an Bord, die alles erklärt, die einem auch den Hintergrund geben kann. Weil eins ist ja klar, wenn man Whale-Watching geht, dann fährt man nicht raus und sieht einen Wal aus dem Wasser hüpfen. So ist es nicht. Man geht ja erstmal auf die Suche. Das ist ein richtiges Abenteuer. Man muss versuchen herauszufinden, wo die sich vielleicht aufhalten könnten. Und was die da gerade machen. Und man sieht sie eigentlich nur, wenn sie jagen. Das heißt, man muss dahin, wo der Fisch ist und dahin, wo die Wale sich ernähren, wo sie jagen. Und das kann dann schon mal 1, 2 oder auch 3 Stunden dauern. Und was man dann sieht, ist auch nicht ganz selbstverständlich. Es können Flossen sein. Wenn man ganz viel Glück hat, dann hüpft auch mal ein Wal aus dem Wasser. Aber normalerweise sieht man vor allen Dingen die Rückenflosse vom Wal und dann auch die hintere Flosse, also die Schwanzflosse und die Seitenflossen. Die strecken die so aus dem Wasser, sieht aus, als würden sie winken, tun sie aber natürlich nicht. Aber so wirkt es.
Ich habe selber noch keine Wale gesehen. Was denkt man da? Mensch, toll, ist der groß oder was haben Sie gedacht?
Also es war spektakulär, weil man sieht, dass die Leute so ganz emotional berührt sind. Also der Wal ist eben ein großes Säugetier, ein Tier, was in der Wildnis lebt, was man nicht sieht. Und es hat eine ganz eigenartige Auswirkung auf viele Menschen. Also es waren da Leute, die waren zu Tränen gerührt, einfach so. Es geht einem nahe, weil man denkt, ach, wir tun dem Meer so viel an, wir bedienen uns aus diesem Meer, wir nehmen, was wir brauchen, was wir wollen. Und dann gibt es da doch noch Platz für Natur.
Ausgerechnet vor New York. Was machen die Wale? Da haben die sich verirrt.
Die haben sich nicht verirrt, sondern die kommen zurück. Es gab früher immer schon Wale hier. Allerdings, nachdem der Mensch das Futter des Wals, die Menhaden, das ist eine Fischsorte, massenhaft abgefischt hat, sind auch die Wale nicht mehr hierher gekommen, weil es gab nämlich schlicht nichts mehr zu essen. Dieser Menhaden ist ein kleiner Fisch, der aus der Familie der Heringe stammt und unglaublich fetthaltig ist. Und es ist so eine Art Lieblingsessen der Wale, könnte man sagen, weil sie sich damit wenig Mühe sehr viele Kalorien in ganz kurzer Zeit zuführen können. Und dieser Menhaden, nicht Manhattan, Menhaden, lustiger, ähnlicher Name, der ist jetzt eben wieder hier, weil das Wasser vor New York sauberer geworden ist. Man glaubt es kaum. Der Hudson, der große Fluss, der im Westen von Manhattan vorbeifließt, ist seit einigen Jahren durch einige Reinigungsmaßnahmen eben wieder sauberer geworden. Das heißt, der Eintrag von Gift ist zurückgegangen und gleichzeitig gibt es mehr Plankton, mehr Nahrungsmittel und das wiederum beflügelt diese Menhaden-Fische und die finden Nahrung hier im Plankton und können sich wieder vermehren und sind somit als Futter für die Wale vorhanden.
Ist das eigentlich dann noch Salzwasser? Gehört das noch zum Meer oder kommt das vom Hudson dann das Süßwasser oder wie ist das da?
Nein, nein, das ist schon Salzwasser hier. Wir sind ja richtig auf dem Atlantik. Natürlich gibt es auch einen Süßwassereintrag, aber das ist ja wie in jeder Flussmündung, ist das so eine Mischung, so eine brackige Mischung. aber die Wale selber sind vor allen Dingen im Atlantik vor Long Island. Manchmal finden sie aber auch den Weg in den New York Harbor. Das ist quasi diese große Öffnung vor New York, wo sich der Fluss und das Meer treffen. Aber eigentlich sind sie natürlich Atlantikbewohner.
Und wie finden das die New Yorker, dass da Wale vor rumschwimmen?
Die finden das unglaublich aufregend. Wir haben mit vielen New Yorker gesprochen, die auf dem Boot waren. Überraschenderweise eben fast nur New Yorker. Und die sagen, gerade die Älteren sagen, in ihrer Kindheit hat es das überhaupt nicht gegeben. Da war das Meer quasi tot. Da gab es keine Wale, da gab es keine Delfine, gar nichts. Und deshalb ist es für einige auch so besonders berührend gewesen. Die standen dann an der Reling und haben gesagt, oh, Wahnsinn, in unserer Kindheit gab es das nicht. Und jetzt stehen wir hier vor New York und an uns schwimmen die Wale vorbei. Also das war für die wirklich sehr bewegend und sehr eindrucksvoll für uns natürlich auch.
Die Wale sind ziemlich hungrig. Sie haben gerade erzählt, die fressen diese Menhaden-Fische. Ist das ein Problem?
Ja, das Problem ist eigentlich ein uraltes. Es ist immer die Konkurrenz zwischen Walen und Fischern. Und tatsächlich gibt es eine große Firma, die diesen Menhaden fischt. Die sind in der Chesapeake Bay, das ist in der Nähe von Washington. Und diese Firma macht das schon seit ewigen Zeiten. Die fischt diesen Menhaden ab und macht daraus etwas, was übrigens auch viele Menschen konsumieren, Fischöl. Und sie macht daraus auch Fischmehl, weil dieser Menhaden eben so unglaublich fett ist und sehr viele Omega-3-Fettsäuren hat. Und diese Firma möchte natürlich gerne viel fischen, je mehr, desto besser. Ist ja klar. Und die und andere Fischereien auch haben natürlich den Bestand reduziert. Und vor 2 Jahren haben die Umweltschützer erreicht, dass man eine Fangquote eingerichtet hat und die durften nur 20% weniger fangen als bisher. Und davor gab es das auch schon mal. Das heißt, seit 2012, seit zum ersten Mal die Menge reguliert wurde, haben sich diese Menhaden wieder vermehrt. Und diese 20%, die diese Firma weniger fangen darf, hat sich ausgewirkt. Und zwar so gut ausgewirkt, dass man jetzt schon wieder dabei ist, diese Quote raufzusetzen. Da gibt es viel Streit zwischen Fischern und Walschützern. Die Fischer wollen ihre Arbeitsplätze schützen, klar. Die Walschützer wollen ihre Wale schützen und auch die Delfine. Die wollen aber auch noch mehr als das. Die wollen nämlich das Ökosystem schützen, denn dieser Menhaden ist ein Beutefisch. Das heißt, er ist Fressen für große Fische. Er ist sozusagen das Verbindungsglied zwischen Plankton und großen Fischen. Und das gesamte Ökosystem, die gesamte marine Biosphäre hängt an diesem Menhaden. Und deshalb ist es natürlich so, wenn man aus einer Nahrungskette etwas herausnimmt, nämlich zum Beispiel zu viel Menhaden, dann bricht das zusammen. Und nachdem man bemerkt hat, wie wichtig dieser Menhaden ist, gibt es jetzt halt immer mehr Einfluss, auch der Umweltschützer, die sagen, so geht das nicht, wir müssen das gesamte Ökosystem im Blick behalten. Und das machen sie auch, sodass man davon ausgeht, dass sie nächstes Jahr etwas genauer noch hinsehen werden, wie es die Biosphäre, die marine Biosphäre beeinflusst und man danach die Fangquoten festlegen wird.
Ja, wie wird das ausgehen? Was ist wichtiger, Fische fangen oder die Wale schützen?
Also wichtig ist schon, dass man eine Balance findet. Das sagen auch die Walschützer und die Umweltschützer. Das heißt natürlich, Fischen kann, wird und soll erlaubt bleiben. Auf der anderen Seite kann man den Walen und den Delfinen das Futter nicht wegnehmen und soll man auch nicht daran hängen. Ja, auch Arbeitsplätze, nicht nur Tourismusarbeitsplätze, auch Arbeitsplätze in der privaten Fischerei. Es gibt ja viele Hochseefischer. Also das ist so ein Gleichgewicht, was man da einhalten muss. Und darum bemühen sich alle. Man muss auch sagen, dass die Firma, die dieses Omega-3 herstellt, natürlich ihre eigenen Interessen verfolgt, aber auch darauf achtet, dass ihr Bild nach draußen nicht allzu belastet ist. Deshalb haben die sogar mit uns gesprochen darüber. Aber klar, es ist eine Konkurrenzsituation und meine Einschätzung ist, die Walschützer werden gewinnen.
Und die Fischer können ja umschulen. Die machen dann eben nicht mehr Jagd auf die Fische, sondern die machen dann Waltouren. Ginge ja auch.
Ist ganz lustig. Ich habe einen Fischer getroffen. Wir waren noch auf einem anderen Boot mit Wissenschaftlern und der kam aus einer Familie von Fischern und der erzählte, dass sein Großvater, der hat Menhaden gefischt, sein Vater hatte dann plötzlich nichts mehr zu fischen, weil sie nämlich den Menhaden überfischt hatten. Daraufhin ist der Lehrer geworden. Und jetzt, dritte Generation, der Sohn, 22 Jahre alt, ist also wieder auf einem Schiff, wo man Menhaden sieht und kann also sozusagen diese Erholung dieses Ökosystems mitverfolgen. Und sein Vater, der Lehrer, ist ganz, ganz, ganz aufgeregt und unglaublich berührt davon und sehr erfreut. Also es gibt auch gute Nachrichten.
Christiane Meyer, unsere ARD-Fernsehkorrespondentin, war auf Waltour vor New York.
Weltspiegel Kontext.
In Japan wird nicht nur mit Kameras Jagd auf Wale gemacht, so wie in New York, sondern auch richtig mit Harpunen. Zumindest ist das noch so, denn so langsam scheint sich da auch etwas zu ändern. Martin Fritz lebt in Japan und berichtet für den ARD-Hörfunk aus Tokio. Martin, haben Sie eigentlich schon mal Wal gegessen?
Ja, natürlich. Als Korrespondent berichtet man natürlich häufiger über Japan und den Walfang. Und deswegen war ich sozusagen dienstlich auch schon mehrmals in einem Restaurant und ich war auch schon mal beim Walforschungsinstitut. Und dort wird einem natürlich ein Teller voller Walköstlichkeiten serviert. Und das habe ich alles natürlich brav einmal durchprobiert. Also die Japaner essen alles Mögliche vom Wal. Das reicht vom Sashimi, also rohem Muskelfleisch, bis zu gekochtem Fleisch. Es gibt auch exotische Teile, zum Beispiel Hoden in Scheiben geschnitten, gedämpften Penis. Das erinnert uns daran, dass der Wal ein Säugetier ist. Also alles wird gegessen und dort serviert. Ich kann aber sagen, dass das nicht besonders lecker ist. Also im Vergleich, sage ich mal, zum Beispiel zu rohem Lachs oder rohem Thunfisch fällt der Wal doch stark ab.
Und hatten Sie dabei irgendwie ein schlechtes Gewissen, Wal zu essen?
Also normalerweise würde ich nicht in ein Walrestaurant gehen. Der Wal ist nun schon getötet worden. Das jetzt zu essen, da kann man natürlich ein schlechtes Gewissen bekommen. Aber im Dienste der Sache habe ich mich da überwunden.
Wie ist denn das in Japan sonst so? Kommt da Wal täglich auf den Teller oder ist das ein Festessen?
Nein, also die Japaner essen im Prinzip überhaupt kein Walfleisch. Also es gibt da Statistiken, dass umgerechnet auf die Person nur 40 bis 50 Gramm Wal pro Jahr verzehrt werden. Das ist also gerade mal so eine kleine Handfläche voll. Also wenn man das vergleicht mit Rind- und Schweinefleisch, dann ist das rund 1000 Mal weniger. Also Wal wird in Japan nicht gegessen und man bekommt es auch nicht. Also in meinem Supermarkt hier um die Ecke liegt es nicht im Regal. Und wer das unbedingt haben will, der muss lange suchen.
Wenn Sie sagen, es wird kaum gegessen, warum macht Japan dann Jagd auf Wale?
Ja, das offizielle Argument war ja immer, dass Japan eine Tradition des Walfangs hat, eine jahrhundertealte Tradition des Walfangs. Das war richtig und falsch, dieses Argument. Tatsächlich gibt es ja den Küstenwalfang in Japan schon seit dem 14., 15., 16. Jahrhundert. Aber den Walfang, den Japan dann international immer verteidigt hat, also die Fahrt einer Fangflotte in den Nordpazifik und in die Antarktis, das hat erst nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Damals hatte Japan ja eine schwere Niederlage erlitten. Es gab sehr wenig Proteinquellen und da hat man angefangen, Wal zu jagen. Das war dann eine billige Proteinquelle für die Bevölkerung.
Seit etwa einem Monat werden jetzt in Japan wieder kommerziell Wale gefangen. Kommerziell, das hört sich irgendwie an nach größer, schneller, weiter. Ist das so?
Ja, das hängt mit dem Austritt von Japan aus der Internationalen Walfangkommission zum 1. Juli zusammen. Wir erinnern uns alle an diese Geschichte mit dem sogenannten wissenschaftlichen Walfang. Also Japan hat da im Jahr rund 500 Wale getötet, vor allen Dingen im Nordpazifik und vor der Antarktis. Offiziell zu wissenschaftlichen Zwecken. Das war auch legal im Walfangmoratorium, das 1986 erlassen wurde. Und auch der Verkauf dieses Walfleisch in Japan war auch legal, weil dieses Moratorium vorschrieb, wer wissenschaftlichen Walfang macht, der soll auch den Wal wenigstens verwerten. Aber das war natürlich nicht richtig glaubwürdig, weil die Japaner immer gesagt haben, die Internationale Walfangkommission dient nicht dem Walschutz. Und als man zu dem Schluss gekommen ist, dass das nicht mehr der Fall ist, hat man den Austritt verkündet. Und seitdem wird eben ganz regulär kommerziell Wal gejagt. Aber man will sich dabei an die Quoten der Walfangkommission halten. Und das bedeutet konkret, dass nicht mehr 500 Wale im Jahr getötet werden, sondern nur noch etwa 225. Und auch nicht mehr im Südpazifik vor der Antarktis oder im Nordpazifik, sondern ausschließlich in der 200-Meilen-Zone vor den Küsten von Japan. Das ist also ein erheblicher Politikwechsel gewesen, der aber, wie man schon sieht, dazu führt, dass weniger Wale als vorher getötet werden und nicht mehr, wie einige vorher vermutet hatten.
Warum haben die Japaner überhaupt so lange am Walfang festgehalten?
Ja, ich habe das die ganzen Jahre, als der wissenschaftliche Walfang lief, immer kulinarischen Nationalismus genannt. Also es war ein einfaches Thema, um viele Japaner emotional hinter sich zu sammeln. Auch wenn die Japaner keinen Wal essen, Gefällt Ihnen nicht, dass Ihnen die internationale Gemeinschaft vorschreibt, was auf Ihren Teller kommt? Die Japaner essen zum Beispiel sehr wenig Schweine- und Rindfleisch verglichen mit anderen Ländern. Dafür haben Sie auch andere Länder nicht kritisiert, was Sie da essen. Und das war also ein einfacher Grund für die Nationalisten hier, um ihre Unterstützer zu sammeln.
Gibt es denn in Japan auch Kritik am Walfang oder Klimaschutz? Spielt das auch eine Rolle?
Nein, das wird also politisch gar nicht kontrovers diskutiert. Das einzige Mal, wo das wirklich für Aufsehen gesorgt hat, war, als herauskam, dass Teile des Budgets für die Wiederherstellung der vom Tsunami zerstörten Landschaften in dieses Budget für den Walfang geflossen sind. Da gab es einen kleinen Aufstand. Aber sonst ist das hier innenpolitisch kein Thema. Die japanische Presse hält das nicht für eine besonders berichtenswerte Sache und konzentrierte sich immer darauf, diese Aktionen der Walschützer von Sea Shepherd in ein negatives Licht zu stellen. Aber eine selbstkritische Haltung zum Walfang gibt es hier im Vergleich zu anderen Ländern gar nicht.
Wie sieht das mit den jüngeren Japanern aus? Sind die da besonders kritisch?
Also die sehen das, glaube ich, ähnlich wie die Älteren. Die sind vielleicht sogar, wenn man Umfragen trauen will, ein bisschen nationalistischer als die ältere Generation. Und auch die gehören zu dieser Fraktion, die sich nicht so gerne vorschreiben lassen wollen, was sie essen. Aber das heißt nicht, dass sie selber Wal essen. Wal ist auch relativ teuer. Junge Leute haben wie überall auf der Welt weniger Geld. Aber so attraktiv ist Walfleisch nicht, weil man weiß auch gar nicht, wie es schmeckt. Wenn man es nie gegessen hat, kann man sich auch nicht richtig vorstellen, ob das nun eine Sache ist, für die man mehr Geld ausgeben sollte als für Lachs oder Thunfisch. Und deswegen passiert das dann auch nicht.
Höre ich das jetzt so richtig raus? Eine riesen Zukunft hat der Walfang in Japan nicht.
Also die Leute, die sich damit näher auskennen, die sagen im Prinzip, dass dieser Austritt von Japan aus der Internationalen Walfangkommission den Walen nützt, dem Meeresschutz nützt und auch Japan nützt, weil es aus den Schlagzeilen herausgekommen ist. Also wir haben im Prinzip jetzt nur noch 6 Unternehmen in ganz Japan, die 5 Schiffe haben und weniger als 300 Leute beschäftigen, die überhaupt Wale fangen können und das auch gelernt haben. Und deswegen gibt es auch Fürchtungen von vielen Insidern hier in dieser kleinen Walindustrie, dass die Industrie eigentlich zu klein geworden ist und sich nicht wiederbeleben lässt. Denn wenn wir nur noch 225 Wale im Jahr töten, dann ist ja noch weniger Walfleisch in den Geschäften und die Nachfrage wird dann noch mehr abnehmen.
Wie sieht's mit dem Geschäftsmodell Tourismus dann aus? Wird das dann vielleicht ausgebaut? Whale-Watching?
Tatsächlich gibt es interessante Zahlen, dass diese Industrie am Wachsen ist. Das Problem ist einfach, dass die Wale dort, wo japanische Touristen hinfahren, in der Regel nicht zu sehen sind. Man muss sich also wirklich Mühe geben, da extra wegen der Wale hinzufahren. Und das hat sich als Geschäftsmodell noch nicht so richtig rumgesprochen. Das könnte aber noch kommen. Davon gehen jedenfalls einige Touristenexperten aus.
Vielen Dank, Martin Fritz. Er berichtet für den ARD-Hörfunk aus Japan.
Weltspiegel, der andere Blick.
Noch machen die Japaner also Jagd auf Wale und da sind sie nicht die Einzigen. Michael Dehne ist Meeresbiologe am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Herr Dehne, unser Japan-Korrespondent meinte gerade, der Anfang vom Ende des Walfangs in Japan ist gekommen. Sind doch gute Nachrichten für die Wale, oder?
Prinzipiell hat sich noch nicht viel verändert. Also wenn das Ende kommt, dann kommt es erst später. Zurzeit gerade ist es noch so, dass Japan Walfang macht und dementsprechend wir eigentlich auch erwarten können, dass das vielleicht noch eine Weile weitergeht. Klar, die Anzeichen sind da, dass sich das geschichtlich überläuft. Aber auch die gibt es zum Beispiel aus Island, wo Finnwale für eine gewisse Weile nicht mehr gejagt wurden. Später wurde das wieder aufgenommen. Das heißt, man kann die Daumen drücken.
Auf Facebook hat uns Tabea gefragt, wie viele Länder betreiben noch Walfang?
Also eigentlich sind es mehr, als man denkt. Die großen Nationen, die Walfang betreiben, sind Japan, Island und Norwegen. Alle mit ein bisschen unterschiedlicher Geschichte, wie sie sich gegen das Walfang oder für das Walfang-Moratorium ausgesprochen haben. Und dann gibt es aber noch eine ganze Reihe kleinerer Länder, wo tatsächlich der traditionelle Walfang noch ausgeübt wird.
Walfang aus Traditionen, da sprechen Sie jetzt die Inuit zum Beispiel an, oder?
Richtig. Also Inuit sind eine Bevölkerungsgruppe, die die Berechtigung, Wale zu fangen hat, dadurch, dass sie das auf eine traditionelle Art und Weise machen. Dazu muss man sagen, dass dieser traditionelle Walfang für die Population der Wale nie ein Problem gewesen ist. Das Problem hat sich eigentlich erst herauskristallisiert in dem Moment, als eine Industrie daraus gemacht wurde und nicht mehr einfach nur mit kleinen Booten dann und wann mal ein Wal erlegt wurde, der dann auch entsprechend gehegt wurde sozusagen. Da wurden alle Teile des Körpers benutzt. Das, was dann später passierte im 20. Jahrhundert, das war eine andere Größenordnung und das hat die Probleme hervorgerufen, die wir heutzutage haben.
Also das Problem ist dann eher der industrielle Walfang, wenn da mit großen Booten losgezogen wird.
Der industrielle Walfang hat jedenfalls dazu geführt, dass wir bei fast allen Großwalarten Probleme hatten, dass die Populationen reduziert waren. Beim Blauwal mit zwischenzeitlich irgendwas bei 2.000 bis 5.000 Tieren weltweit. Das war eine Situation, wo man eigentlich fürchten muss, dass diese Arten auch aussterben.
Jetzt haben Sie gesagt, wir hatten Probleme, die haben wir aktuell nicht mehr?
Nicht bei allen Arten. Also es gibt ein paar positive Gesichtspunkte, die man sich vorführen kann. Also zum Beispiel Südkapper wurden sehr, sehr stark bejagt und da erholen sich die Bestände wieder. Es ist auch so, dass bei vielen Einzelbeständen von Buckelwalen die Zahlen langsam wieder anwachsen. Aber es gibt auch ein paar Problemstellen. Zum Beispiel ist es so, dass bei den Nordkappern sowohl im Atlantik als auch im Pazifik, da sind die Bestandszahlen extrem niedrig. Gerade im Pazifik ist diese Unterart, die dort existiert, vom Aussterben bedroht. Es gibt noch ungefähr irgendwas zwischen 25 und 30 Tieren. Das ist eine Situation, da weiß man nicht, ob sich diese Art wieder erholen kann, sondern das kann auch durchaus zum Aussterben führen. Es gibt auch ein paar Populationen von Kleinwalen, die durch Beifang stark dezimiert wurden, wie zum Beispiel Maui-Delfine oder der Wakita in Mexiko. Und auch bei denen sind die Zahlen so gering, dass man eigentlich nicht weiß, ob sich dort diese Art noch über lange Zeit halten können wird.
Meine Kollegin Christiane Meyer hat Wale vor New York beobachtet. Ist das eigentlich ein gutes Zeichen aus Ihrer Sicht, dass die sich jetzt auch dort blicken lassen?
Es ist erstmal eine Veränderung. Und solange man nicht die Historie sehr, sehr gut kennt, was ich in dem Falle bei New York nicht unbedingt gut kenne, ist es so, dass man es erstmal beobachten muss. Das heißt, es kann ja verschiedene Effekte haben. Es kann einerseits sein, dass sich die Wale in ihrem Verbreitungsgebiet verändern. Und da kann es verschiedene Gründe für geben. Das, was immer sofort einleuchtend ist, ist, wenn Nahrungsressourcen nicht mehr da sind, wo man sie eigentlich erwartet, dann muss man sich irgendwo anders hinbegeben. Und das machen Wale genauso wie andere Tierarten. Es kann aber eben auch sein, dass da dann noch ein weiterer Grund dahinter liegt, zum Beispiel durch den Klimawandel, dass eben die Nahrungsressourcen sich verschoben haben. Das heißt, so per se kann man es nicht beantworten. Vor New York ist es tatsächlich so, dass da jetzt hauptsächlich Buckelwale beobachtet werden. Muss man auch erstmal beobachten. Aber prinzipiell ist es erstmal was, was Menschen dazu führt, dass sie aufmerksam werden auf die Probleme, die in der Meeresumwelt sich gerade abspielen. Und die Wale sind da für uns ja ein Vorzeigelebewesen, mit dem sich viele Menschen identifizieren, wo auch heutzutage ganz, ganz klar ist, es wird mehr Geld damit verdient, Wale zu beobachten, als Wale zu fangen. Das heißt, da ist auch ein naturverträglicher Umgang mit unseren Ressourcen, mit unserer Umwelt irgendwo auch mit im Spiel.
Klimaveränderung hatten wir jetzt gerade schon drüber gesprochen. Twitter-User Buckelbär fragt, wie reagieren Wale auf die Erwärmung der Ozeane?
Ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es tatsächlich bei einigen Arten auch noch gar nicht so ist, dass wir da sehr, sehr viele Erkenntnisse haben. Das, was sich aber sehr, sehr stark abzeichnet, ist, dass diese Beziehung Räuber-Beute, das heißt, dass Tiere sozusagen da sind, wo ihre Nahrung auch vorkommt, die hat zum Teil gravierende Auswirkungen. Dadurch, dass zum Beispiel durch den Klimawandel jetzt die Eisgrenze zurückgeht und sich nach Norden verschiebt, auf der Nordhalbkugel, nach Süden auf der Südhalbkugel, da kann es tatsächlich sein, dass die Krillbestände sozusagen sich in anderen Regionen ausprägen.
Krill, das sind diese kleinen Lebewesen, die die Wale gerne essen, oder?
Ja, das ist das, was die großen Wale am liebsten verzehren. Wobei nicht alle großen Wale nur Krill fressen. Aber zum Beispiel Buckelwale fressen relativ viel Krill. Die fressen auch sehr, sehr viel Fisch. Die machen sehr, sehr weite Wanderungen und dadurch kann es durchaus sein, dass jetzt diese Wanderungen länger werden. Das bedeutet aber auch, dass die Buckelwale in Wirklichkeit dann mehr Ressourcen benötigen, um dieselben Strecken zurückzulegen bzw. ihre Futterressourcen zu erschließen. Und das kann dann wieder um Auswirkungen auf die Population haben, dass sie sich nicht mehr in dem Maß reproduzieren. Es gibt ja weltweit etwa 90 Walarten und diese haben sehr, sehr unterschiedliche Ansprüche an ihr Gebiet, das sie bewohnen.
Welche Rolle spielen eigentlich Wale für die Meere? Wofür brauchen wir die?
Es gibt Menschen, die sagen, dass man diese großen Top-Predatoren, die großen Tiere sozusagen, die für uns alle ikonische Arten sind, dass man die in den Meeren gar nicht so sehr braucht. Und das stimmt nur zum Teil. Es ist tatsächlich so, dass es Studien gibt, wo im Südpolarmeer nachgewiesen wurde, dass durch die Ausscheidungen, die Wale haben, tatsächlich der Ozean gedüngt wird. Das heißt, in diesen Gebieten ist es so, dass Eisen als Ressource das Wachstum reglementiert. Und wenn jetzt also nicht genug Eisen im System ist, dann bedeutet das auch, dass das Wachstum von Krill zum Beispiel eingeschränkt ist. Jetzt führen die Wale dazu, dass das Eisen immer wieder mobilisiert wird. Das heißt, sie nehmen den Krill auf, er bleibt in der Wassersäule, er wird wieder ausgeschieden und dadurch werden die Ozeane quasi gedüngt. Das heißt, für viele Vorgänge, die im Meer stattfinden, sind Wale ein wichtiger Teil des Ökosystems. Wenn wir sehen, dass Walpopulationen schrumpfen, dann gehen wir auch davon aus, dass im Ökosystem irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Es sei denn, wir sind selbst die Quelle dessen, warum die Walpopulationen zurückgehen, wie das beim Walfang der Fall war.
Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Wale düngen das Meer, das sind so die Gärtner der Ozeane, oder wie kann man das übersetzen?
Richtig, die Publikation hieß tatsächlich damals auch die Gärtner der Ozeane.
Jetzt haben wir über den Klimawandel gesprochen. Ein anderes Problem, was ja auch viele Leute beschäftigt, Plastikmüll. Michele hat bei Facebook gefragt, fressen Wale Plastikmüll, weil sie es mit ihrer natürlichen Nahrung verwechseln?
Es ist eine sehr, sehr gute Frage und eine, die noch nicht hundertprozentig geklärt ist. Das, was auffällig ist, ist, dass die Arten, die sehr, sehr viel Plastik verzehren, sind tieftauchende Arten. Das heißt, die sind nicht unbedingt auf Sicht angewiesen, sondern vielleicht eher auf ihre Akustik. Sehr, sehr wahrscheinlich sind dann diese Plastikpartikel eher akustisch ähnlich dem, was man dort unten erwartet an Nahrung, den Tintenfischen zum Beispiel, als was anderes, was dort rumschwimmt. Und dementsprechend würden sie dann sehr, sehr wahrscheinlich diese Plastiktüten oftmals verzehren. Das kann gravierende Auswirkungen haben. Bei den Pottwalen 2016, die gestrandet sind in der Nordsee, da hat man sehr große Plastikreste mit Größe von fast einem Meter, Teile von Autos gefunden in den Mägen. Das war sehr wahrscheinlich nicht lebensbedrohlich für die Tiere, aber bei anderen Tieren ist es tatsächlich so, wie bei Cuviers Schnabelwalen. Da hat man den Magen voll mit Plastiktüten gefunden und das bedeutet einfach, dass die keine weitere Nahrung mehr aufnehmen können und dann tatsächlich verhungern.
Michael Dehne vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Und das war der Weltspiegel-Podcast Wale zwischen Hoffnung und Harpune. Redaktion Brigitte Abold, Eva Korell und Laura Rautkamp. Am Mikrofon Björn Darke.